Jacobin.
Berlins schwarzer Kommunist. In den Jahren vor der Machtergreifung der Nazis führte in Berlin ein Kameruner Kommunist den Kampf für die Rechte der Schwarzen an. Joseph Ekwe-Bile war einer der schärfsten Kritiker des deutschen Imperialismus und Rassismus. Nur kennt ihn heute niemand. Von Robbie Aitken. Am 8. Dezember 1929 hielt der Sozialistische Schülerbund eine antinationalistische und antikoloniale Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz ab. Die Demo reihte sich ein in die wachsende Zahl antikolonialer Veranstaltungen, die von der politischen Linken in Deutschland unter Federführung der Kommunistischen Internationale, Komintern, organisiert und durchgeführt wurden. Der zweite Redner an jenem Nachmittag war Joseph Ekwe-Bile. Der aus Douala in Kamerun stammende Bile wurde von einem begeisterten Publikum empfangen. Darunter befanden sich Berichten zufolge 5 weitere Menschen afrikanischer Herkunft. Sodann fing Bile an, seinem Publikum vom brutalen Vorgehen des Deutschen Reichs in der ehemaligen Kolonie Kamerun zu berichten und ging anschließend dazu über, von Missbrauch und Misshandlung zu sprechen, die Menschen afrikanischer Herkunft weltweit erleiden. Schon bald danach wurden die deutschen Behörden auf seine propagandistischen Umtriebe aufmerksam. Vor dem Hintergrund einer Außenpolitik, die weiterhin die Hoffnung hegte, Deutschland werde seine kolonialen Besitztümer eines Tages doch noch zurückerlangen, waren Bilets Ansichten unerwünscht und entfachten eine hitzige Debatte über seine Ausweisung. Für den Präsidenten der deutschen Kolonialgesellschaft, Theodor Seitz, der frühere Gouverneur Kameruns und Verfechter eines kolonialen Irredentismus, war Bilets politisches Aufrührertum Vorbote einer drohenden Gefahr. Seitz hielt dazu fest: »Ich bin mir gewiss, dass die sich weiterhin in Deutschland befindlichen Eingeborenen unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen rettungslos dem Kommunismus verfallen sind.« Sein Argwohn war nicht ganz unbegründet. Wenige Wochen zuvor nämlich hatte Bilet mit 6 weiteren Genossen aus Kamerun den radikal antikolonialen und von der Komintern geförderten Verein Liga zur Verteidigung der Negerrasse, LZVN, gegründet. Dieser Essay zeichnet die politische Karriere von Joseph Bilet nach, um Aspekte einer weitgehend in Vergessenheit geratenen Geschichte zu beleuchten, nämlich die des politischen Aktivismus von Menschen afrikanischer Herkunft, die in den späten 1920er Jahren in Deutschland, vor allem in Berlin, gelebt haben. Der Essay betrachtet zunächst die Gründung der LZVN und untersucht dann anhand einer Reihe von Fallbeispielen die politischen Aktivitäten seiner Mitglieder, darunter etwa ein bemerkenswertes Theaterstück, das die Gruppe im Jahr 1930 aufführte. Die Fallbeispiele verdeutlichen wiederum, dass die Präsenz von in Deutschland verwurzelten Afrikanerinnen und Afrikanern auch in anderen Kontexten eine Rolle spielte, beispielsweise in grenzübergreifenden antikolonialen und antirassistischen Netzwerken, die oft in Verbindung mit der Komintern standen und in transnationalen Netzwerken des schwarzen Internationalismus. Schwarze Menschen in Berlin der Zwischenkriegszeit. Bilet war einer von ungefähr 250 bis 500 schwarzen Bürgerinnen und Bürgern, die in den späten 1920er Jahren in Berlin lebten und deren Kinder in Deutschland geboren waren. Diese Bevölkerungsgruppe hatte mehrheitlich Wurzeln in den ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika. Ein kleiner Teil kam aus Togo und dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika, ein Gebiet, das heute Tansania, Burundi und Ruanda umfasst. Doch die meisten kamen ursprünglich aus Kamerun. Wie fast alle von ihnen kam Bilet vor 1914 nach Deutschland. Bilet, der Sohn eines einflussreichen Handelsmanns namens James Bilet Amebule und seiner Frau Georgette Eyango, wurde genau wie sein älterer Bruder Robert Ebolo und seine Schwester Esther Sieke von seinen Eltern zur Ausbildung nach Deutschland geschickt. Elitenfamilien von der kamerunischen und togolesischen Küste schickten zu dieser Zeit Dutzende Kinder ins Deutsche Kaiserreich, damit sie dort die Schule oder eine Ausbildung durchliefen. Bilet besuchte von 1912 bis 1914 das Technische Gymnasium in Hildburghausen in Thüringen, wo er zum Bauingenieur ausgebildet wurde. Während seine Geschwister vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach Douala zurückgekehrt waren, wurde Bilet, ebenso wie mehrere hundert andere Menschen aus Afrika, praktisch staatenlos und saß aufgrund der Kriegswirren und der anschließenden Friedensverhandlungen in Europa fest. Im Zuge des Friedensabkommens verlor Deutschland sein Überseekolonialreich und die Kolonien wurden unter Mandatsprotektion gestellt. Die Mandatsmächte, vor allem Frankreich und Großbritannien, ließen es nicht zu, dass afrikanische Menschen, die aus den ehemaligen deutschen Kolonien stammten, in ihre Heimatländer zurückkehrten. Wie für viele andere seiner afrikanischen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die nach einem kurzen Einsatz für die deutschen Streitkräfte in Europa festsaßen, war es auch für Billet nicht leicht, eine langfristige und sichere Anstellung zu finden. Er zog von Ostpreußen nach Berlin und dann nach Wien, bevor er in den 1920er Jahren nach Berlin zurückkehrte. Vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Wirtschaftskrise und sich verschärfender rassistischer Vorurteile wurde er in den späten 20er Jahren dann zum Mitbegründer der LZVN. Die Gründung der LZVN lässt sich als Teil einer längeren Geschichte des antikolonialen Kampfs von in Deutschland lebenden Menschen afrikanischer Herkunft betrachten. Anstoß zu diesem Kampf waren persönliche Erfahrungen mit tatsächlich erlebtem Kolonialismus sowie die Erfahrung, in Deutschland zu leben und von Ausschlussmechanismen und Diskriminierung betroffen zu sein. Exemplarisch für den antikolonialen Kampf stehen die bereits vor 1914 stattfindenden Aktionen der Duale-Aktivisten Alfred Bell und Mpundu Akwa, die 1918 in Hamburg gegründete Selbsthilfeorganisation Afrikanischer Hilfsverein, in der Billet Mitglied war, und die Petition, die unmittelbar nach Kriegsende von einer Gruppe von Afrikanern um den Kameruner Martin Dibobe an die Weimarer Nationalversammlung gesandt wurde. Diese Petition war ein Aufruf dazu, die Beziehungen zwischen Kamerun und Deutschland erneut zu verhandeln, um Kamerun aus dem Würgegriff des Kolonialismus zu befreien und dem Land eine selbstständige Entwicklung zu ermöglichen. Die Bestrebungen der Petenten blieben zwar erfolglos, doch viele von ihnen, darunter Billet, fanden anschließend mit der LZVN ein neues Betätigungsfeld für ihren Aktivismus. Die Liga gegen Imperialismus. Die LZVN stand von Anfang an unter dem Einfluss der Komintern und verwandter, weiterreichender Netzwerke des schwarzen Internationalismus, die zu der Zeit aufkamen. Gegründet wurde sie im Beisein des radikalen Aktivisten Tiemoko Garan Kouyaté aus Französisch-Sudan, der damals Vorsitzender der gleichnamigen, jedoch in Paris ansässigen Ligue de Défense de la Race Nègre war. Gemeinsam mit anderen versuchte Kouyaté, ein über Europa verteiltes Netzwerk des afrikanischen Aktivismus aufzubauen, und die LZVN wurde zur Bündnispartnerin in Deutschland. Zudem korrespondierte Kouyaté mit bekannten schwarzen Intellektuellen wie W.E.B. Du Bois und Marcus Garvey. Sein Kontakt mit Menschen afrikanischer Herkunft in Berlin kam vermutlich über den einflussreichen kommunistischen Organisator und Propagandisten Willy Münzenberg zustande. Münzenberg hatte in den 1920er Jahren dazu beigetragen, Berlin als Knotenpunkt eines von der Komintern finanzierten antikolonialen Aktivismus zu etablieren und war unter anderem Vorsitzender der Liga gegen Imperialismus, einer grenzüberschreitenden Frontorganisation mit Hauptsitz in Berlin. In dieser Rolle bemühte auch er sich aktiv darum, den Kontakt mit vom Kolonialismus Betroffenen herzustellen und sie für den Kampf gegen koloniale Unterdrückung zu mobilisieren. Bereits 1926 hatte es zaghafte Versuche gegeben, Verbindungen zur schwarzen Bevölkerung Deutschlands zu knüpfen, und es gibt Hinweise darauf, dass es möglicherweise sogar noch früher zu einem Austausch zwischen kommunistischen Gruppen und schwarzen Deutschen gekommen war. 1919 wurde der Duala, Wilhelm Makube, bei seiner Ankunft in Augsburg festgenommen, und zwar mit der Begründung, er sei Mitglied einer kommunistischen Organisation in Deutschland. Wenige Jahre später erlitt der aus Ostafrika stammende Josef Mambo Verletzungen, als die Berliner Polizei während der Feierlichkeiten am 1. Mai 1925 das Feuer auf kommunistische Demonstrierende eröffnete. Die Liga zur Verteidigung der Negerrasse. Was wissen wir über die LZVN? In puncto Mitgliedschaft stand sie allen schwarzen Menschen offen, was einerseits das am schwarzen Internationalismus orientierte Ethos der Organisation widerspiegelt, aber auch von der Diversität der schwarzen Bevölkerung Deutschlands zeugt. Zudem war auch weißen Ehefrauen der Beitritt erlaubt. Ein von Billet, dem Vorsitzenden der Gruppe, verfasster Bericht legt nahe, dass es ungefähr 30 Mitglieder gab, darunter auch mehrere Frauen. Der Großteil der Mitglieder kam aus Kamerun, einige aber auch aus Togo und weiteren Teilen Westafrikas. Die meisten waren in Berlin ansässig, wo die Gruppe ein Büro in der Zentrale von Münzenbergs Liga gegen Imperialismus in der Friedrichstraße 24 unterhielt. In der Zentrale, die als Treffpunkt für ein breites Spektrum deutscher und ausländischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger fungierte, konnten sich unterschiedliche aktivistische Gruppen miteinander austauschen, vernetzen und Kooperationen aufbauen. Die Zusammensetzung der Liga glich einem hybriden Gemenge konkurrierender Anliegen. In ihr manifestierte sich einerseits der Einfluss der sozialistisch-revolutionären Vision der Komintern und des am schwarzen Internationalismus orientierten Projekts von Kouyaté, andererseits aber auch die eher alltäglichen Sorgen von in Deutschland lebenden Afrikanerinnen und Afrikanern. Die Liga betonte daher unter anderem auch die Notwendigkeit eines weltweiten Zusammenschlusses von weißen und schwarzen Arbeiterinnen und Arbeitern. Sie befürwortete die Unabhängigkeit afrikanischer Staaten, insbesondere die Verteidigung der Unabhängigkeit von Liberia und Äthiopien, sowie die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung. Ebenso ermutigte sie schwarze Deutsche dazu, deutschen Gewerkschaften beizutreten und hielt ihre Mitglieder zu moralischer und materieller Unterstützung an, wenn andere krank oder arbeitslos geworden waren. Ein Appell, der an das Erbe früherer Selbsthilfeorganisationen schwarzer Deutscher anknüpfte. Über die politischen Aktivitäten der Gruppe ist nur sehr wenig bekannt. Ihre Mitglieder betrieben einen regen Informationsaustausch zwischen Deutschland und Afrika. Propagandamaterial, darunter auch das Gründungsdokument der Gruppe, wurde per Privatpost zu Bekannten und Verwandten an der afrikanischen Westküste geschmuggelt. In den frühen 1930er Jahren äußerten die französischen Mandatsmächte wohl auch ihre Sorge, dass antikoloniales Schriftgut und Exemplare der kommunistischen Zeitung Die Rote Fahne nach Douala gelangen und von dort aus ins Inland verbreitet werden würden. Des Weiteren erwartete die LZVN von ihren Mitgliedern auch die Anwesenheit und Teilnahme an politischen Versammlungen, die von mit der Komintern assoziierten Gruppen organisiert waren. Das verblüffendste Beispiel für den Aktivismus der Liga ist jedoch eines, über das wir vielleicht am wenigsten wissen. Berlin, Wien, Baltimore. Im Januar 1930 wartete die Zeitung Baltimore Afro-American mit der Schlagzeile auf, in Berlin werde daran gearbeitet, ein Rassentheater zu entwickeln. Bekannt gegeben wurde dieser Plan von Victor Bell, dem Präsidenten der LZVN. Seine Ankündigung ist auch als Anzeichen dafür zu werten, wie weit fortgeschritten Deutschlands schwarze Bevölkerung im Aufbau transnationaler Beziehungen war. Elemente dieses Projekts lassen sich zumindest vorsichtig rekonstruieren, indem man sich vor allem afroamerikanische, deutsche und österreichische Zeitungen aus dieser Zeit anschaut. Die Erkenntnis, dass schwarze Bürgerinnen und Bürger Theater und Varieté als Medium für ihren Aktivismus nutzten, sollte uns dabei nicht überraschen. Viele finanzierten sich ihre Existenz mit Auftritten, sei es auf der Bühne, der Leinwand oder im Zirkus. Auch Billet arbeitete während seiner Zeit in Wien als Darsteller. Er trat dort neben Josephine Baker auf und hatte eine Hauptrolle als Tänzer in der Revue-Show Apollo, nur Apollo, am Apollo-Theater. Im März 1930 war er gemeinsam mit Paul Robeson in der deutschen Erstaufführung von Eugene O'Neills Stück The Emperor Jones am Deutschen Künstlertheater in Berlin zu sehen. Mehreren Berichten zufolge war es sein Schauspielerkollege Bebe Mepessa, besser bekannt unter seinem Bühnennamen Louis Brody, der hinter den Plänen für das Rassentheater steckte. Er wollte eine Revue-Show auf die Beine stellen, die stereotype Afrika-Bilder und diskriminierende Darstellungen schwarzer Menschen hinterfragte, die also ohne Stepptänzer, mit Zylinderhüten und hektische Banjo-Spieler auskommen sollte. Mit der Inszenierung von Sonnenaufgang im Morgenland feierte Brody schwarze Geschichte und Kultur und wollte zeigen, dass schwarze Menschen genauso gut und böse, witzig und begabt wie weiße europäische Menschen sind. Die erste Hälfte des Stücks spielte um das Jahr 1880 herum. Die Darstellenden unterhielten sich teilweise in einer nicht näher gekennzeichneten Bantu-Sprache, vermutlich Douala, und setzten sich kritisch und aus afrikanischer Perspektive mit den Auswirkungen des europäischen Kolonialismus auf dem afrikanischen Kontinent auseinander. Die zweite Hälfte des Stücks hingegen spielte in der Gegenwart und es wurde Französisch, Englisch und Deutsch gesprochen. An dem Stück waren 30 schwarze Darsteller, 8 schwarze Darstellerinnen, drei weiße Darsteller und ein Jazzorchester beteiligt. Die Hoffnung, schwarze Darsteller aus den USA zu engagieren und Fördermittel von Couyatés Gruppe aus Paris zu erhalten, hatte sich allem Anschein nach nicht erfüllt. Obwohl die Proben bereits Anfang 1930 begannen, fand die Premiere von »Sonnenaufgang im Morgenland« erst im Dezember in Klims Festsälen in der Hasenheide in Neukölln statt, ein Veranstaltungsort, der eng mit der Arbeiterbewegung verbunden war. Weitgehend ungeklärt bleibt die Frage, wie oft die Revue-Show aufgeführt wurde und wie das Berliner Publikum sie aufnahm. Bekannt ist aber, dass sie Aufmerksamkeit von ungewollter Seite erregte. Der Völkische Beobachter, das Sprachrohr der Nationalsozialisten, druckte einen vernichtenden Artikel, der Verwunderung darüber zum Ausdruck brachte, dass ein Stück über afrikanische Kultur in Berlin zu sehen war. Beitritt in die Kommunistische Partei Deutschlands. Dass Billet nicht an diesem Projekt beteiligt war, überrascht zunächst. Im Lauf des Jahres 1930 trat er als bedeutendster Vertreter der LZVN hervor und brachte sich in antikolonialen Kreisen und schwarzen Befreiungsprojekten immer stärker ein. Im Juli repräsentierte er die LZVN beim ersten internationalen Kongress der Negerarbeiter. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass er an der Organisation des Kongresses mitgewirkt hatte. Ins Leben gerufen wurde die dreitägige Veranstaltung durch das Internationale Gewerkschaftskomitee der Negerarbeiter, International Trade Union Committee of Negro Workers, ITUCNW, das zwei Jahre zuvor gegründet worden war. Seine Gründung reflektierte das zunehmend institutionell geprägte Bemühen der COM intern, schwarze Arbeiter auf der ganzen Welt zu mobilisieren und zu befreien. Der bedeutende Kongress fand in Hamburg statt und brachte einige der bekanntesten schwarzen Persönlichkeiten des antikolonialen Aktivismus zusammen, etwa den Afroamerikaner James Ford und den Trinidader George Padmore, der zu Billets Mentor wurde. In Hamburg hielt Billet vor Abgeordneten einen Vortrag über die Ausbeutung Kameruns durch Europa, der später in der ITUCNW-Zeitung The Negro Worker veröffentlicht wurde. Im Rahmen des Kongresses formulierten die Teilnehmenden politische Forderungen nach der Gleichstellung von Afrikanerinnen und Afrikaner sowie nach ihrem Recht auf Selbstbestimmung und plädierten für die Gründung unabhängiger afrikanischer Staaten. Zusammen mit 10 Mitstreitern reiste Billet anschließend nach Moskau, wo er am 5. Kongress der Roten Gewerkschaftsinternationale teilnahm und die Gründung des ITUCNW feierte. Nach seiner Rückkehr nach Berlin wurde Billet von Beauftragten der antiimperialistischen Liga zu seinen Moskauer Erfahrungen befragt und nahm an Beratungsgesprächen über zukünftige kommunistische Aktivitäten in Afrika teil. Ein weiteres Zeichen seines wachsenden Einflusses war, dass er sich immer öfter als politischer Agitator betätigte, unter anderem etwa als Agitprop-Funktionär im Rahmen großer Betriebs- und Straßenzellen. Zusammen mit seinen LZVN-Genossen Viktor Bell und Hermann Ngange beauftragte man ihn mit politischer Bildungsarbeit und er besuchte Propagandakurse an der Deutschen Hochschule für Politik und der Marxistischen Arbeiterschule in Berlin. An letzterer wurden die Kurse von Hermann Duncker geleitet, der Mitglied der Kommunistischen Partei war. Ende 1930 trat Billet dann offiziell als erstes LZVN-Mitglied der Kommunistenpartei Deutschlands bei. Besonders aktiv war er in der Scottsboro-Kampagne, der Comintern, eine europaweite Kampagne, mit der die Hinrichtung von 9 Afroamerikanern in Alabama verhindert werden sollte, die zu Unrecht der Vergewaltigung bezichtigt worden waren. Sein guter Draht zu Padmore half Billet dabei, sich als bedeutender Redner zu etablieren. Er trat bei einer Reihe von Demonstrationen auf, zumeist in Berlin, wo er oft vor bis zu 1500 Menschen sprach. Diese politische Bühne ermöglichte es ihm, den damals in Deutschland weit verbreiteten Stereotypen von schwarzen Menschen etwas entgegenzusetzen, abgesehen davon, dass er sie nutzte, um die Praxis der Lynchjustiz in den USA anzuprangern. Ebenso bot sie ihm Gelegenheit, die Missstände zum Ausdruck zu bringen, die Afrikanerinnen und Afrikaner sowohl in Deutschland als auch in Afrika erlitten. Der nationalistischen Hoffnung gewahr, dass Deutschland seine ehemaligen Kolonien gerne zurückerlangen würde, reklamierte Billet mit Nachdruck die Brutalität der deutschen Kolonialherrschaft und klagte christliche Missionen dafür an, dieser Brutalität keinen Einhalt zu gebieten. Seine Kritik machte auch vor den französischen Mandatskräften nicht Halt. Im Wesentlichen richtete sie sich aber an sämtliche Formen kolonialer Herrschaft, ebenso wie sie Kameruns eigene Forderung nach Unabhängigkeit betonte. Sein politischer Aktivismus führte dann auch dazu, dass Billet zweimal festgenommen wurde. Billet in Moskau. Während sich Billet zunehmend in der Agitationsarbeit der Komintern engagierte, kam es innerhalb der LZVN immer öfter zu internen Machtkämpfen. Das hatte nicht zuletzt mit der belastenden finanziellen und gesellschaftlichen Situation zu tun, die auf den Mitgliedern lastete und zu Neid und Intrigen beitrug. Padmore schlug vor, die Gruppe aufzulösen und war bemüht, Billet aus seiner misslichen Lage zu helfen. Entsprechend dem Ziel der Komintern, ihre Basis um Arbeiter afrikanischer Herkunft zu erweitern und auch in Afrika selbst Fuß zu fassen, plädierte Padmore dafür, Billet nach Moskau zu schicken, um ihn dort für seine zukünftige Arbeit in Kamerun fortzubilden. Im Sommer 1932 kam Billet in Moskau an, wo er die Kommunistische Universität der Werktätigen des Ostens besuchen sollte. Unter dem Decknamen Charles Morris war Billet an der Universität in Sektion 9 aktiv, einer englischsprachigen Abteilung mit dem Schwerpunkt Afrika. Dort verbrachte er 18 Monate, besuchte Kurse unter der Leitung von Jomo Kenyatta, dem späteren Präsidenten Kenias, und etablierte Kontakte mit einer Vielzahl einflussreicher afrikanischer und afroamerikanischer Persönlichkeiten, die, wie er, sehr mobil innerhalb der transnationalen Netzwerke des afrikanischen Politaktivismus waren. Billet belegte eine Vielzahl von Kursen in politischer und ökonomischer Theorie, beschäftigte sich mit Themen wie der Sowjetökonomie, dem Leninismus und dem dialektischen Materialismus und besuchte auch einen Kurs zu Partei- und Gewerkschaftsaktivismus. Seine Fortschritte machten schnell die Runde. Das Kollegium konnte sich nicht darauf einigen, ob er nun ein wütender Nationalist war oder ob er es vermied, in nationalistische Belange verwickelt zu werden. Manche beklagten auch, er sei zu bürgerlich und sogar zu deutsch und habe sich zu lange in Europa aufgehalten. Dennoch gab es Übereinstimmung darüber, dass er ein Musterschüler und in politischer Hinsicht absolut verlässlich war. Ein Brief vom Januar 1933 gewährt einen kleinen Einblick in seine Moskauer Zeit. Zusammen mit 13 Verbündeten protestierte Billet gegen abfällige Darstellungen afrikanischer Menschen, die auf Moskauer Bühnen gezeigt und in russischen Schulbüchern reproduziert wurden. Von Paris nach Kamerun. Nach Ende seines Studiums im Februar 1934 ging Billet von Moskau nach Paris. Außer einem Empfehlungsschreiben, mit dem er sich bei der Kommunistischen Partei Frankreichs bewerben wollte, besaß er kaum etwas. Er war ohne Geld und Papiere in Frankreich gestrandet und hatte keine Aussicht darauf, nach Deutschland zurückkehren zu können, wo er eine Tochter und all sein Hab und Gut zurückgelassen hatte. Während seiner Zeit in Moskau hatten sich die Situation für den schwarzen Internationalismus und die antikoloniale Politik in Europa und Kamerun dramatisch verändert. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten war der antikoloniale Arm der Komintern in Deutschland nicht mehr existent. Münzenbergs Liga gegen Imperialismus hatte sich aufgelöst. Padmore war gezwungen, die Flucht zu ergreifen, und die LZVN hatte ihre Geschäfte praktisch eingestellt. Victor Bell, der Präsident der LZVN, wurde Anfang 1933 von den Nazis offenbar ins Horst-Wessel-Haus in Berlin eingeladen, um dort die Zukunft der Liga zu besprechen. Offiziell aufgelöst wurde die Organisation im Jahr 1935. Billets Mentoren Kouyaté und Padmore hatten währenddessen mit der Komintern gebrochen, da diese immer mehr auf die westlichen Mächte zuging, um der Gefahr des Nationalsozialismus zu begegnen. Billet wollte schon seit einigen Jahren nach Kamerun zurückkehren, vor allem aus familiären Gründen, doch seine politischen Allianzen machten dies unmöglich. Nachdem er dem Kommunismus abgeschworen hatte, erlaubten ihm die französischen Mandatskräfte allerdings im Jahr 1935 wieder in sein Heimatland einzureisen. Zurück in Douala zog er sich weitgehend aus der Politik zurück, gründete eine Familie und begann als Architekt zu arbeiten. Joseph Ekwe Billet starb im Jahr 1959, ein Jahr bevor Kamerun unabhängig wurde. Robbie Aitken ist Lehrbeauftragter an der Sheffield Hallam University. Er hat vielfach zur Geschichte der schwarzen und afrikanischen Diaspora publiziert. In seiner aktuellen Forschung beschäftigt er sich mit schwarzen Opfern der Nazizeit. Dieser Text erschien zuerst bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Dies war ein kostenlos hörbarer Artikel des Jacobin-Magazins. Viermal im Jahr veröffentlichen wir eine gedruckte und digitale Ausgabe und auf jacobin.de schon über 1000 Artikel. Wenn du die Arbeit der Redaktion unterstützen möchtest, schließ gerne ein Abo ab über den Link www.jacobin.de/podcast. Das schreibt man J-A-C-O-B-I-N, Jacobin. Nur dank der Unterstützung von Magazinabonnentinnen und Abonnenten können wir unsere Arbeit machen, mehr Menschen erreichen und kostenlose Audioinhalte wie diesen produzieren. Und wenn du schon ein Abo hast und mehr tun möchtest, kannst du gerne auch etwas an uns spenden via www.jacobin.de/podcast. Den Link findest du auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.